Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr gekommen seid. Auch weiter in der Reihe über die Jünger Jesu. Wir möchten heute noch einen letzten Teil über Petrus haben und uns anschauen, wie Petrus sein Leben verlaufen ist, wie es weitergegangen ist für ihn. Und letzte Woche haben wir uns in dem Leben von Petrus angeschaut, wie er in dem Versagen verändert wurde. Wir haben uns das Versagen von Petrus genauer angesehen und haben gesehen, wie Jesus ihn in seinem Stolz, in seinem Hochmut gebrochen hat und wie notwendig dieser Fall, dieser tiefe Fall für Petrus gewesen ist. Und heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie Petrus denn für die Gemeinde und für dieses Reich Gottes zu einem Fels wurde. Wie Gott ihn gesehen hat, wie er ihn geformt hat und ihn gewollt hat. Und ich musste so in der Vorbereitung darüber nachdenken, wie besonders es ist, dass Gott Menschen verändert, die uns im ersten Moment so aussehen, als ob es gar keinen Sinn machen würde, sie zu verändern. Als ob es vielleicht ein hoffnungsloser Fall wäre. Manchmal da sehen wir Menschen und stell dir vor, du hättest die Aufgabe, die Gott hat, schwache Menschen zu gebrauchen für etwas Gutes. Schlechte Menschen zu gebrauchen für etwas Gutes. Dann würden wir uns den einen oder anderen anschauen oder vielleicht uns selbst und sagen, zu viel Aufwand. Lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, die ganze Zeit und die Kraft dort hinein zu investieren, damit es gut werden kann. Und ich musste in dieser Vorbereitung irgendwie an Augustinus denken. Er ist irgendwie ein Beispiel für mich, ein großes Zeugnis einer großen Veränderung. Augustinus von Hippo, ein großer Kirchenvater in der Gemeinde Jesu Christi, ein gutes Beispiel dafür, wie Gott Menschen gebrauchen kann, die schwach sind, die klein sind. Ein gutes Beispiel für die Kraft der Veränderung, wie auch Jesus in seinem Leben gewirkt hat. Er ist 354 nach Christus geboren in Nordafrika, heute auf der Höhe von Algerien. Seine Mutter war gläubig und sie hat stets ihr Leben lang für ihn gebetet. Viele Jahre hat sehr darunter gelitten, dass er lange nicht zum Glauben kam. Und er war unglaublich intelligent, ein sehr weiser Mann, hat Weisheit gesucht. Er war sehr ausdrucksstark, sehr talentiert, er studierte viel, er lehrte viel an Universitäten und in seinem Leben, bevor er Jesus kennenlernte, da gab es viele Dinge, die für ihn besser zu sein schienen, als Gott kennenzulernen. Er liebte Unmoral, er liebte Vergnügen, er liebte Ehre und Anerkennung. Danach hat er sich gesehnt, das wollte er erreichen für sich. Er hatte 15 Jahre, und das war damals bedeutsam, eine uneheliche Beziehung, woraus ein Sohn entstand. Er lebte dauerhaft über viele Jahre in sexueller Ausschweifung und Zügellosigkeit und er sehnte sich nach nichts mehr, als von anderen Menschen bewundert zu werden. Die ganze Zeit über beschreibt er, dass er irgendwie leer und ausgehungert, unzufrieden und unruhig war. Und so machte er sich auf und ging seinen eigenen Weg und wollte sein Glück irgendwie selbst in die Hand nehmen, wollte selbst danach schauen, wie er glücklich werden kann, wie er diese innere Leere in sich füllen kann. Und versuchte es eben mit all diesen unmoralischen Lebensinhalten. Von außen sah sein Leben völlig hoffnungslos und erbärmlich aus. Seine Sünden haben ihn auf Dauer festgehalten und ihm nicht erlaubt, zu Christus zu kommen oder dem christlichen Glauben eine Chance zu geben. Er ging dann weiter von Afrika nach Rom, um dort zu unterrichten. Die Schüler haben ihn dort aufgeregt und ihn genervt, also zog er weiter nach Mailand, um dort weiter zu unterrichten. Dort fand er dann zu Christus und hat sich bekehrt, kam zurück nach Afrika, hat dort ein Kloster gegründet und hat vieles in seinem Leben umstrukturiert und verändert, hat seine Sehnsüchte und seine Begierden zurückgestellt, um sich ganz Gott zu widmen in dieser Arbeit. Später wird Augustinus zu einer sehr wichtigen Person, auch für die westliche Welt. Sein Einfluss ergeht sehr weit. Durch seine Arbeit sind sehr viele hundert Pastoren und Geistliche ausgebildet und eingesetzt worden und heute wird über ihn unter anderem von vielen Kirchenkennern gesagt, dass er nach Paulus die einflussreichste Person für die Kirche gewesen ist. Er hat sehr viele Verteidigungsschriften geschrieben und war sehr standhaft im Glauben. Aber das hätte vorher niemand glauben können. Das hätte vorher niemand wissen können. Keiner hätte es geglaubt, wenn man es gesagt hätte. Er hat seine ganzen falschen Begierden und Sehnsüchten und Verlangen abgestellt und sie von Weltliebe zu Gottesliebe umformen lassen durch Jesus. Und manchmal mögen wir solche Menschen sehen und sagen, unmöglich, Gott kann diesen Menschen nicht erreichen oder Gott kann diesen Menschen nicht verändern. Das fühlt sich irgendwie falsch an, das zu glauben. Und wir fragen uns vielleicht bei dem einen oder anderen oder vielleicht schauen wir auch in unser Leben und sehen diese eine Eigenschaft oder diese eine Sache in unserem Leben und sagen, das wird wahrscheinlich sich nie ändern können. Wie soll Gott daraus etwas Gutes machen können? Es scheint für uns unmöglich zu sein. Aber Jesus kennt keinen Menschen, den er nicht verändern könnte. Gott kennt keinen Menschen, den er nicht zu etwas Gutem gebrauchen könnte, wenn er es wollte. Und ähnlich wie es bei Augustinus war, hat er es auch mit Petrus gemacht. Und so wie er es mit Petrus gemacht hat, so kann er es mit einem jeden von uns machen. Und ich bin mal gedanklich einfach durch das Alte Testament gegangen und habe nachgedacht, was für Menschen hat denn Gott gebraucht? Was waren das denn für Personen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat? Es waren Menschen, die nicht viel Gutes in sich hatten. Menschen, die nicht viele Stärken aufzuweisen hatten. Menschen, die sich nicht unbedingt durch Zuverlässigkeit oder Vertrauenswürdigkeit ausgezeichnet hatten. Wir haben da einen Abraham, der war ein Lügner. Wir kennen den Jakob, das war ein Betrüger. Mose war ein Mörder. Jona war widerspenstig. David war ein Ehebrecher. Naomi war bitter. Hiob war selbstgerecht. Salomo ein Götzendiener. Rahab eine Prostituierte. Gideon war ängstlich. Elia verzweifelte. Und fürchtete sich, und so können wir die Liste immer weiterführen. Es waren Menschen mit Schwächen. Es waren Menschen, die hatten Probleme. Menschen, die hatten Sorgen, Nöte, die wussten viele Dinge in ihrem Leben nicht und konnten mit vielem nicht klarkommen. Aber Gott hat sie gebraucht, hat sie geformt, hat in sie investiert, hat sie gebraucht, um etwas Wundervolles zu bewirken. Diese Liste, wir könnten sie länger führen und würden auch im Neuen Testament weitermachen können und würden über jeden etwas sagen können. Sie alle hatten Fehler und Schwächen. Aber das hinderte Gott nicht daran, dass er sie gebrauchen und verändern wollte und Geschichte mit ihnen und durch sie schrieb. Geschichten, die wir heute lesen können, Geschichten des Glaubens, Geschichten Gottes. Und diese Lektion möchten wir heute im Leben von Petrus einmal genauer uns anschauen und untersuchen. Wir wollen sehen, wie Jesus diesen Petrus trotz seiner Schwachheiten gebraucht hat und etwas Gutes durch ihn bewirkt hat in der Gemeinde. Wir möchten uns heute drei Punkte ansehen und möchten anfangen bei seiner Berufung. Wir sind schon mal drauf eingegangen. Ich möchte da nochmal zurückgehen, damit wir diese Gedanken nochmal alle uns einschärfen und uns daran erinnern, worum es dabei ging, und möchte gerne diese ersten Verse vorlesen aus Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 40, damit wir nochmal wissen, worum es genau geht. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Wir lesen hier also von dem Bruder von Petrus, Andreas, der Jüngere, dass er diese zwei miteinander bekannt macht, dass Jesus zuerst Andreas begegnet und Andreas Zeit mit ihm verbringt, den Tag über. Und dann geht er zu seinem Bruder und führt ihn zu Jesus und sagt: Hey, ich habe den Messias gefunden in Christus, ich zeige ihn dir. Und er bringt ihn zu Jesus und Jesus sagt zu ihm: Hey, du bist Simon, Sohn des Jonas. Das war früher wie der Nachname, heute bei uns hat man den Namen des Vaters hinten angehängt. Aber dabei soll es nicht bleiben. Das ist schon besonders genug, dass Jesus seinen Namen kennt, ohne dass Petrus sich vorstellen muss. Das ist nicht genug, was uns verwundern lässt, sondern er sagt: Und du bekommst einen neuen Namen, einen anderen. Dich wird man Kephas nennen. Das übersetzt bedeutet Stein. Petrus, dieser Name Petrus ist griechisch und aramäisch Kephas. Das gleiche Name, nur auf unterschiedlichen Sprachen. Und in der Bibel finden wir diesen Prozess immer wieder an einigen Stellen, dass Menschen einen neuen Namen von Gott bekommen. Dass Gott Menschen durch Ereignisse oder Wege führt. Zum Beispiel Abraham ist ein Beispiel dafür, nachdem Gott ihn zum Vater einer Nation erwählt hat und es ihm deutlich macht, soll sein Name nicht mehr Abraham, sondern Abraham heißen. Auch Sarah bekommt als Teil der Bundesverheißung einen neuen Namen, nicht mehr Sarai, sondern Sarah. Auch Jakob bekommt einen neuen Namen, Israel, nicht mehr Jakob, er wird zum Vater der Nation. Und auch Petrus kommt in diese Liste hinein, in der er von Jesus selbst einen neuen Namen bekommt. Wir finden das auch in anderen Stellen, dass Gläubige oder andere Personen gewissen Personen andere Namen geben, wie einen Spitznamen, Barnabas zum Beispiel, der hieß eigentlich Josef. Aber in diesen Fällen war es so, dass Gott diesen neuen Namen gibt. Und auch Petrus kommt in diese Liste dieser neuen Namensgebung durch Gott. Er soll zu einem Stein, manche übersetzt, durch die Evangelien lesen und all die Begegnungen auflisten, in denen Jesus mit Petrus spricht, also ganz persönlich, nicht wo Petrus aufgezählt wird oder das Gespräch so einfach vor sich hinläuft, sondern wo Jesus ganz konkret nur mit Petrus spricht, ihn anspricht, dass Jesus diese Namen, die Petrus wohl hatte, auf unterschiedliche Weise gebraucht. Einerseits spricht er ihn in gewissen Situationen mit seinem Vornamen Simon an, Simon, Sohn des Jonas oder nur Simon, und in anderen Stellen mit Petrus oder Kephas. Wenn wir das also mal ein bisschen so muss man kurz. Genau. Wenn wir das mal anschauen, wo er ihn Simon nennt, einerseits bei der Berufung zum Fischfang, wo er ihn nochmal herausschickt, um die Fische neu zu fangen, da nennt er ihn Simon bei dieser Berufung. Weiter bei der Ankündigung der Verleugnung, als er ihn warnt und sagt, Simon, Simon, der Satan hat auf dich abgesehen, er will dich sichten, nennt er ihn Simon zweimal. Als Jesus zum Gebet geht, seine Jünger mitnimmt und ihm die Aufgabe gibt, mit ihm zu beten, für ihn da zu sein im Gebet, da spricht er ihn auch wieder mit Simon an. Petrus wieder verbockt hat. Sagt, Simon, schläfst du? Bist du wieder eingeschlafen? Bei seiner Wiederherstellung, als er ihn konfrontiert damit und ihm dreimal diese Frage stellt, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Das sind alles Situationen, in denen Jesus ihn mit Simon anspricht. Ihn mit seinem natürlichen Namen anspricht, so wie er war. Aber es gibt auch einige Situationen, die wir gerade gelesen haben. Da spricht er ihn nicht mit Simon an, sondern du wirst Kephas heißen. Später gibt es eine Situation, die schauen wir uns später nochmal genauer an. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern darüber, wer er ist und für wen sie ihn halten. Und er spricht ihn dort an, du bist Petrus. Du bist dieser Stein. Du bist der, zu dem ich dich machen werde. Und einmal später spricht er ihn mit Petrus an, als er ihm voraussagt, dass er ihn verleugnen wird. Es scheint also einerseits so zu sein, dass Jesus diesen natürlichen Namen Simon gebraucht, wenn der Unsichere, der Zweifelhafte, der Unbeständige Petrus auftritt und zurechtgewiesen werden muss. Aber wenn Jesus dann harte Worte für ihn hat, dann spricht er ihn mit Simon an. Als es um die Verleugnung ging, das Beten im Garten, da spricht er mit Simon an. Aber wenn es darum geht, was Jesus aus ihm machen wollte, wenn es um seine neue Rolle geht, um das Amt, das er ihm geben wollte, um die Aufgabe, die er für ihn vorgesehen hat, spricht er ihn mit Petrus oder Kephas an. Wenn es darum ging, dass er ihn gebrauchen wollte für die Gemeinde, wenn ein Fels, ein wichtiger Stein, ein Baustein werden sollte, dann ist er Petrus. Und was so schön ist an der Sichtweise Jesu, dass er beides sieht, während er mit Petrus unterwegs ist. Auf der einen Seite sieht er den Simon, der unbeständig ist, der wankelmütig ist, der voreilig ist, der ängstlich ist, verzweifelt ist. Er sieht ihn, den egoistischen, den vorschnellen Simon. Aber er sieht auch den zuverlässigen, den treuen, den entschlossenen Petrus, der er irgendwann sein würde, der wesentlich dazu beitrug, die Gemeinde zu formen und sie aufzubauen. Jesus sieht, wer Petrus ohne Jesus war. Er sieht ihn, so wie er war. Er konfrontiert ihn auch damit und redet mit ihm darüber. Er sieht ihn, wer er ist, ohne die Kraft Gottes, ohne sein Wirken, ohne Veränderung. Aber er sieht ihn auch, wie er sein würde, durch die Veränderung, durch die Kraft, die er in ihn investieren wollte. Als weiteres gibt es eine Stelle, in der wir besonders sehen können, wie Jesus Petrus beauftragt und ihn damit konfrontiert, was es heißt, dass er Petrus ist. Eine zentrale Stelle in dieser Thematik, um Petrus seinen Namen nochmal unter die Lupe zu nehmen. Ich bin vor längerer Zeit schon einmal auf diese Stelle eingegangen. Da ging es, ich glaube, um das Vaterunser ging es da. Aber es schadet nicht, sich daran zu erinnern. Und so möchten wir es auch heute nochmal hier tun und diese Verse lesen aus Matthäus 16, ab Vers 13. Als aber Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten: Die einen, Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder sonst einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches des Himmel geben, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Jesus erfragt also seine Jünger: Für wen halten die Menschen mich? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die Antwort, die ist unterschiedlich. Sie haben vieles wahrscheinlich auch aufgeschnappt und sagen, ja, entweder Johannes der Täufer oder Elia oder einer der anderen Propheten. Und Jesus, er formuliert die Frage dann um und sagt: Ja, aber ihr, für wen haltet ihr mich denn? Wer bin ich denn für euch? Und Petrus, seine Antwort ist sehr treffend. Er sieht in Jesus genau das, was er ist. Erstens, er ist der Messias, und zweitens der Sohn Gottes. Aber darauf kommt Petrus nicht, weil er ein schlauer Fuchs ist, sondern weil er die Erkenntnis durch Gott gewonnen hat. Das sagt Jesus hier. Er sagt: Das weißt du nicht von dir aus, nicht durch Fleisch und Blut, sondern Gott hat dir offenbart, wer ich bin. Aber Jesus will in diesem Gespräch jetzt mit Petrus auf etwas anderes hinaus. Er will nicht nur wissen, wie die Jünger zu ihm stehen. Er weiß es. Er weiß es auch, ohne dass er sie fragt. Er will Petrus auf etwas aufmerksam machen und ihn auf etwas vorbereiten, was Petrus ganz direkt betrifft, sein Leben betrifft. Und er sagte ihm: Du bist Petrus. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung, meine Gemeinde bauen. Und jetzt müssen wir uns bewusst werden, was Jesus hier eigentlich sagt und was das genau meint, was es bedeutet und was es nicht bedeutet. Jesus baut hier nochmal auf die Namensbedeutung auf und sagt: Du bist Petrus. Griechisch Petros bedeutet ein Stein. Und weiter sagt Jesus: Und auf diesen Felsen, das ist ein sehr ähnliches Wort, auf Griechisch Petra, bedeutet Felsmassiv, Felsklippe, Felsfundament, baue ich meine Gemeinde. Wenn Gott als Fels beschrieben wird, wird er nie als Petros, sondern Petra beschrieben. Jesus meint also mit dem Felsen, auf den er die Gemeinde bauen wird, nicht Petrus, sondern sich selbst. Was er damit meint, auf welchem Felsen die Gemeinde steht, ist das Bekenntnis des Petrus auf dem Christus, dem Sohn Gottes. Und ihn werden die Pforten des Hades nicht überwältigen. Das Problem an dieser Stelle ist, die Katholiken haben es falsch verstanden. Sie haben nach ihrem Verständnis Petrus diese Autorität gegeben, dieser Fels sein zu wollen oder zu können, und haben ihre ganze Kirche darauf gestützt und meinten, dass das diese Schlüssel bedeuten. Er ist dann nach Rom gegangen und sei nach Rom gegangen, und dort hat sich dieses Papsttum immer weiter übergeben. Aber ich bin mir sicher, dass sie es falsch verstanden haben und dass damit nicht Petrus gemeint ist, sondern Jesus hier über sich selbst spricht. Das wird unter anderem auch daran deutlich, dass Petrus dieses gleiche Bild verwendet. Das, was Jesus hier sagt, sagt Petrus nur in anderen Worten, an einer anderen Stelle. Jesus macht hier deutlich, dass er der Felsen ist, der Anker der Kirche, das Fundament, die Grundlage. Und auf dieser Grundlage baut er Steine auf, baut er die Gemeinde auf. Und Petrus ist ein sehr wichtiger Stein, der hier aufgebaut wird, auf diesem Fundament. Im 1. Petrusbrief in Kapitel 2, da beschreibt Petrus selbst, wie die Gemeinde gebaut wird. Und er gebraucht dort ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 28, Vers 16, wo über den Eckstein die Rede ist. Ein Eckstein, der in Zion gesetzt wird. Ein Eckstein, an den geglaubt werden muss. Und dass die Gläubigen als Steine aufgebaut werden. Aber der Eckstein, der ist Jesus Christus selbst. An ihn sollen wir glauben. Er ist kostbar. möchte diese Verse einmal mit euch gemeinsam lesen. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer in ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Damit ist Jesus gemeint. Und Petrus greift dieses Bild hier auf und beschreibt sich nicht als Felsen, sondern er beschreibt sich selbst als ein Stein, der mit vielen anderen Steinen aufgebaut wird. Aber der Stein, um den es eigentlich geht, der Stein, der entscheidend ist, den haben die Bauleute, den haben die Juden verworfen, haben ihn für unbrauchbar geachtet. Aber er ist zum Eckstein geworden. Er ist zum Fundament geworden. Paulus, er bestätigt diese Sichtweise und sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Bibel macht das also sehr klar. Und Jesus macht hier ein gewisses Wortspiel. Sagt, Petrus, du bist ein Stein. Und ich will dich als Stein gebrauchen, um die Gemeinde aufzubauen. Aber ich bin das Fundament. Ich bin der Christus. Ich bin der Felsen, auf dem alles gründet. Wir sagen das ja immer wieder so, nicht wahr? Jesus baut Gemeinde. Er ist der Baumeister. Er wirkt. Er ist der Grund, auf dem alles gesetzt ist. Und er gebraucht uns, jeden Einzelnen, und baut aus diesen Steinen dieses geistliche Haus auf. Aber das ist nicht alles, was Jesus zu Petrus hier sagt, sondern er sagt ihm noch mehr. Er will ihm Schlüssel des Reiches geben. Eine besondere Aufgabe für Petrus, die nur ihm alleine anvertraut wird, keinem Apostel sonst. Die Schlüssel des Reiches werden ihm übergeben. Und Jesus sagt, dass er Petrus diese Schlüssel übergibt und das, was Petrus auf der Erde löst, ist doch im Himmel gelöst und was auf der Erde bindet, ist im Himmel gebunden. Aber was ist damit gemeint? Ich habe es damals in die Einführung der Apostelgeschichte etwas aufgezeigt und wiederhole es nur kurz. Petrus, er bekam die Schlüssel des Heils. Er durfte das Heil für die Menschen aufschließen. Er sollte die Person sein, die das Heil öffnet, und insgesamt bekommt er 3 Schlüssel. Den ersten Schlüssel benutzt Petrus in Apostelgeschichte 2. Und er beginnt dort durch Pfingsten, durch die Pfingstpredigt, durch den Heiligen Geist zu predigen. Und es kommen 3000 Menschen zum Glauben an Jesus. Dort wird das Heil für die Juden geöffnet. Petrus öffnet den Weg zu Gott für das Volk Gottes. Sie hören und sie glauben. Den zweiten Schlüssel öffnet Petrus in der Apostelgeschichte 8. Die ersten Halbjuden in Samaria, sie kommen zum Glauben durch Philippus. Und Petrus und Johannes werden als Apostel dorthin geschickt, um das zu prüfen. Und sie kommen dorthin und sehen es und sehen, was der Heilige Geist bewirkt hat. Und sie beten für sie und sie bekommen den Heiligen Geist. Das ist der zweite Schlüssel, den Petrus gebraucht für die Halbjuden. Und den dritten Schlüssel öffnet er in Apostelgeschichte 10. Er bekommt dort eine Vision über die unreinen Tiere, die mit diesem Tuch aus dem Himmel herabgelassen werden, die er essen soll. Und er hat diese Vision und braucht eine Weile, um sich damit Gott zu einigen. Und Gott zeigt ihm, dass er das für die Heiden öffnet, dass er den Heiden den Weg zur Reinheit führt, ihnen das Heil geben will. Und er führt ihn zu Cornelius, dem ersten Heiden, der zum Glauben kommt. Und hier öffnet Petrus durch den dritten Schlüssel das Heil für die Heiden. Das sind die 3 Schlüssel, die Jesus Petrus anvertraut hat. Eine spezielle Aufgabe, eine besondere Aufgabe, die nur Petrus zugesprochen wurde. Und er beauftragt ihn und sagt, ich werde dir diese Schlüssel geben. Ich werde dir diese Aufgabe geben und du wirst dieses Heil für diese Menschen öffnen. Ich werde dich dazu gebrauchen. In der Kirchenkunst fing man schnell an, den Aposteln Symbole zuzuschreiben. Eine gewisse Wände und Höhlen und so weiter hat man das reingeritzt und man wusste dann durch diese Zeichensprache eben, wovon die Rede war. Und das Symbol des Petrus hat sich durchgesetzt als ein Schlüssel. Wenn man dann in die Wände ritzte und irgendwelche Geschichten dort waren, dann konnte man zuordnen, dass es dabei um Petrus ging. Er wurde meistens mit diesem Schlüssel in Verbindung gebracht, weil das seine Hauptaufgabe war, für die Jesus ihn gewollt hatte. Das ist das, worauf sich die Apostelgeschichte in den ersten 10 Kapiteln beschränkt. Was der Fokus ist. Wie sich das ausbreitet, was Jesus am Anfang der Apostelgeschichte sagt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. in Jerusalem, bei den Juden, in Samaria, bei den Halbjuden und bis ans Ende der Welt, bei all den Heiden. Er war der Mann, den Gott gebrauchen wollte, den Gott beauftragt hat, diese Schlüssel des Heils zu gebrauchen. Aber damit das möglich war, damit das überhaupt geht, musste Petrus verändert werden. Musste Jesus diesen Petrus verändern, damit er diese Aufgabe erfüllen konnte und dem nachkommen konnte, das so zu machen, wie Gott ihn darin führen will, musste er sich verändern. Und letzte Woche haben wir uns den Zerbruch von Petrus angesehen und den Fall. Aber wenn wir seine Briefe lesen und die Apostelgeschichte lesen, wird uns ein völlig anderer Petrus präsentiert, als wir ihn in den Evangelien sehen und lesen. Jesus hat Petrus verändern müssen, damit er fähig sein konnte, so zu sein, wie Jesus ihn haben wollte. Damit er von Simon zu Petrus werden konnte, musste sich einiges in seinem Leben ändern. Musste er die Kraft der Gnade Gottes kennenlernen. Und nachdem Jesus ihn gebrochen hat, durch die Verleugnung, führt er ihn in ein neues Leben, in ein anderes Leben, das so ganz das Gegenteil von dem ist, wie es vorher war. Und ich habe mir 3 Charaktereigenschaften herausgenommen von Petrus, die wir heute noch beleuchten wollen, die wir sehen wollen, um zu sehen, wie hat sich denn dieser Petrus verändert, damit er zu so einem nützlichen Stein werden konnte. Und das erste ist seine Entschlossenheit. Petrus, er erlebt in seiner Entschlossenheit einen sehr großen Wandel. Während er mit Jesus unterwegs war, schwankte er meistens in seiner Entschlossenheit. Er zweifelt, er ist unsicher. Gleichzeitig war er vorschnell, voreilig, schnell im Reden und Handeln und es fehlt ihm an dieser Entschlossenheit. Als er übers Wasser geht, da klappt es kurz gut. Dann schaut er einmal weg von Jesus und beginnt sofort zu sinken, weil er zweifelt. Es fehlt ihm an Entschlossenheit, es durchzuziehen. Er kann nicht festbleiben, sondern er schwankt. Als er Jesus verspricht, mit ihm ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, gelingt es ihm nicht, sich durchzusetzen. Er macht einen Rückzieher. Er ist unbeständig, er verleugnet Jesus. Und als er Jesus im Garten Gethsemane im Gebet beistehen will, schläft er mehrmals ein und lässt Jesus im Stich. Es gibt viele Situationen im Leben von Petrus, in denen er bewiesen hat, dass er zwar gute Antworten hat und schnell im Reden ist, schnell im Handeln ist, aber meistens ist das nur kurzatmig und impulsiv. Es fehlt ihm an Durchsetzungsvermögen und Entschlossenheit, das zu tun, was er eigentlich tun will. Er wollte all das tun, er wollte Jesus beistehen, er wollte treu sein, aber er konnte es nicht. Es gelang ihm nicht. Wenn wir diesen Petrus sehen in den Evangelien, müssen wir uns zu Recht fragen, wie sollte er die Aufgabe bekommen, die Schlüssel des Reiches zu bewahren und zu benutzen? Wie sollte dieser impulsive, kräftige und eifrige Petrus, der gleichzeitig so unentschlossen war, unbeständig und wankelmütig. Wie sollte er so eine große Aufgabe erfüllen können? Jesus musste Petrus verändern in seiner Entschlossenheit und das tat er auch. Und wenn wir uns das einmal anschauen in der Apostelgeschichte, dann bekommen wir diesen Ausdruck eines veränderten Petrus. In der Apostelgeschichte passiert das ganz schnell auf einmal, wie Petrus in Probleme kommt. Probleme mit dem Hohen Rat, weil er einen Blinden am Tempelhof heilt. Und in Kapitel 4 wird dann Petrus vor den Hohen Rat gestellt und er soll sich dort rechtfertigen, warum er das gemacht hat und in welcher Kraft er das tut. Und wenn wir dort lesen, wie Petrus damit umgeht, sehen wir, dass kein Funke Zweifel dort ist. Keine Unbeständigkeit, keine Verunsicherung. Er stellt sich dem Hohen Rat. Er stellt klar, dass dieser Blinde gesund geworden ist, nicht durch Petrus, sondern durch Jesus selbst. Und als ob das nicht genug wäre, dass er hier nochmal über Jesus redet und sagt, diesen Jesus, den gibt's übrigens noch, der hat heute noch Kraft, der hat heute noch all das, er kann das tun, was er vorher getan hat, aber er geht nochmal weiter und sagt, das ist übrigens der Jesus, den ihr getötet habt. Das ist übrigens der Jesus, den ihr auf dem Gewissen habt. Hier geht es um viel mehr für Petrus, als zuzugeben, dass er einer der Jünger ist. Er konfrontiert den Hohen Rat mit dem Mord an Jesus und gibt ihnen die Schuld. Ich möchte diese Verse einmal vorlesen. Und nachdem sie ihn in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste von Israel, wenn wir heute wegen einer Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, durch wen dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Das ist ein völlig anderer Petrus. Ein fest entschlossener Petrus, der seinen Weg felsenfest geht. Der mutig und kraftvoll vor den Männern steht, die Jesus getötet haben. Und er konfrontiert sie damit. Ein Kapitel später ist er wieder vor dem Hohen Rat. Sie werden wieder zur Rede gestellt, warum sie nicht aufhören, im Namen von Jesus zu predigen. Und die Antwort ist sehr entschlossen und sehr klar. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Selbst als Petrus zu Cornelius gehen soll, zum ersten Heiden, was überhaupt nicht in Ordnung war, zumindest in den Augen auch der Gemeinde und in den Augen der Juden, ist er entschlossen und mutig und geht im Vertrauen auf Gott diesen Weg, wie der Heilige Geist ihn führt. Keine Spur von Unsicherheit, keine Spur von Ängstlichkeit, keine Spur von Zweifel. Wenn wir also diese Wandlung von Petrus sehen, müssen wir sagen, Petrus wird in seiner Entschlossenheit völlig verändert. Aber das heißt nicht, dass er gar keine Fehler mehr gemacht hat, dass er nie unentschlossen war. Es gibt auch diese eine Situation, die uns überliefert ist. Das macht Paulus im Galaterbrief. In einer Situation, wo Petrus es mit der Menschenfurcht zu tun bekommt. Er ist erst unterwegs mit den Heiden und hat eine gute Zeit mit denen und isst mit denen. Und dann kommen die Juden aus Jerusalem und er zieht sich schnell zurück und ist dann nur noch bei den Juden und nicht mehr bei den gläubigen Heiden. Und Paulus ermahnt ihn über diese Sünde, dass er hier das Ansehen der Person macht. Petrus wurde völlig anders, aber das heißt nicht, dass er keinen Rückfall mehr hatte oder nicht irgendwo in Situationen etwas falsch gemacht hätte und keinen Kampf mehr hätte. Sein Herz ist neu geworden, seine Ausrichtung ist anders geworden, aber er sündigte hier und da immer noch. Sein Herz, seine Lebensausrichtung war neu, war auf Gott ausgerichtet. Aber es war trotzdem ein Kampf für ihn gewesen. Eine andere Eigenschaft, die wir sehen können, ist seine Leidensbereitschaft. Die Leidensbereitschaft ist eine weitere Eigenschaft, die wir bei Petrus sehen konnten. Als es nämlich darum ging, und er wollte mit Jesus leiden, er wollte mit Jesus ins Gefängnis, er wollte mit Jesus sterben und er hat es ihm mehrmals versprochen. Er wollte Jesus nicht aus den Augen lassen, ihn nicht im Stich lassen, aber dennoch ist es genauso gewesen, er hat es genauso gemacht. Die großen Töne, die Petrus vorher gespuckt hatte, waren vergessen. Als diese Stunde der Wahrheit kam für ihn, wo er es beweisen konnte, dass er besser ist als all die anderen Jünger und Apostel, hat er es nicht gemacht. Im Kern war es genau andersrum. Petrus scheute. Er scheute das Leiden mit Jesus. Er ging dann den einfacheren Weg, den bequemeren Weg. Zuerst versicherte er Jesus, dass er mit ihm sterben würde, und dann fiel er ihm in den Rücken und tat so, als ob er ihn nicht mal kennen würde. Kannst du dir vorstellen, wie verletzend das für einen Freund sein muss? Wenn dein bester Freund, mit dem du über Jahre, Tag und Nacht unterwegs bist und alles teilst, und du versprichst ihm deine treueste Hilfe, die du nur versprechen kannst, und dann steckt er wirklich in Schwierigkeiten. Du sagst, ich kenne den Typ nicht, noch nie gesehen, weiß nicht, wer das ist. Genau das hat Petrus gemacht. Purer Verrat und Vertrauensbruch, den ich vielleicht nicht so einfach vergeben könnte wie Jesus. Petrus, er vermied die Leiden Jesu und er versuchte, die Leiden Jesu zu umgehen. Er bekam es mit der Angst zu tun und die Leiden waren zu hoch für ihn, hörten sich nicht mehr verlockend, nicht mehr gut an und er ging seinen Weg dann ohne dieses Leiden. Aber diese Eigenschaft, sie musste in ihm verändert werden. Damit Jesus ihn so gebrauchen konnte, wie er es wollte, musste es verändert werden. Als Petrus einmal vor diesem Synedrium stand und sie nicht locker ließen, ihn zu ermahnen, dass er nicht mehr Christus predigen dürfte, da wurde er von ihnen verschlagen, auch mit den anderen Aposteln. Und da heißt es dann, Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden und ließen sie frei. Sie nun gingen vom Synhedrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Eine völlig andere Situation, der gleiche Mann, der gleiche Petrus, aber hier scheut er nicht den Schmerz, versucht ihm nicht aus dem Weg zu gehen, geht nicht den bequemeren Weg, macht keinen Kompromiss mit ihm. Er freut sich. Er freut sich über die Schläge, die er für Jesus bekommen hat, weil er für würdig erachtet wurde, das für Jesus leiden zu dürfen. Nicht zu müssen, sondern zu dürfen. Es ist für ihn eine Ehre und ein Geschenk, dass er für Jesus leiden darf. Und das passt überhaupt nicht zu dem Petrus von vorher, den wir in den Evangelien vor uns haben. Von einem Petrus, der zuerst scheute, für Jesus zu leiden, aber jetzt Freude dabei empfindet. Es geht sogar weiter in seinem ersten Brief. Ermutigt er seine Empfänger, für das Gute tun zu leiden. Freiwillig für das Gute tun zu leiden, weil Gott es so will. Und weil wir Christen dazu aufgefordert werden. Er sagt, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet? Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das sind die Worte eines Mannes, der es zuerst nicht fertig bringen konnte, nur zuzugeben, dass er einer der Jünger war, der nicht mal stark genug war, vor einer Magd dazu zu stehen und zu sagen, ich kenne diesen Jesus, ich war mit ihm unterwegs. Selbst das war ihm damals zu hoch. Und jetzt schreibt er einen Brief des Leidens und ermutigt Christen, für Gutes tun im Namen Jesu zu leiden, weil das Gott gefällt. Jesus macht Petrus am Ende der Zeit, bevor Jesus in den Himmel fuhr, deutlich, dass er auf eine Weise sterben müsste, die er sich so nicht wünschen, nicht aussuchen würde. Er sagt, früher bist du hingegangen, wo du hin wolltest, aber irgendwann wirst du deine Hände nach vorne ausstrecken und sie werden gebunden werden und dich wird hier ein anderer führen, wo du nicht hingehen willst. Dann macht Johannes diesen Zusatz, dass Jesus das sagte, um anzudeuten, mit welchem Tod Petrus sterben würde. Und so kam es dann irgendwann. Petrus landet am Ende seines Lebens in Rom, wo gerade nicht die beste Zeit war, für Christen zu leben. Es war die Zeit, in der Kaiser Nero an der Macht war. Und 64 nach Christus brannte Rom zu einem Großteil ab. Viele Menschen glaubten damals, dass der Kaiser selbst dieses Feuer gelegt hatte, damit mehr Platz entsteht für seine Bauwerke oder für was auch immer. Und dieser Brand, er ging 9 Tage lang und zerstörte sehr wichtige Teile der ganzen Stadt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diejenigen, die geglaubt haben, dass er selbst dafür verantwortlich war, nicht so gut auf diesen Kaiser zu sprechen waren. Und es entstand so eine Art Volkeszorn. Und er wollte diesen Volkeszorn gerne von sich abwenden, ich kann es gut verstehen, und suchte sich also einen Sündenbock. Und da erschienen ihm die Christen als einen sehr guten Sündenbock für diesen Job. Sie waren mittlerweile bekannter geworden, aber auch irgendwie merkwürdig und irgendwie fremd für das Volk, auch irgendwie abergöttisch. Und sie hatten ein großes Problem, sie lehnten alle anderen Götter der Menschen ab. Und damit waren sie zu Staatsfeinden geworden. Also schrieb er diesen Christen in Rom diesen Brand zu und ließ Christen verhaften, ließ sie foltern, ließ sie wilden Tieren vorwerfen. Er stellte sie sogar in seinen Garten und zündete sie an als lebendige Fackeln, die dann dort in seinem Garten brannten. Das war so die erste wirklich grausame Christenverfolgung. Und Petrus, er war zu dieser Zeit in Rom gewesen und wurde dort gefangen genommen. Und diese Ereignisse werden uns dann von Clemens von Alexandrien festgehalten. Und dort wird beschrieben, dass zuerst seine Frau zur Hinrichtung geführt wird. Sie wird abgeführt. Und Petrus, er soll dann dort mit ansehen, wie zuerst seine Frau gekreuzigt wird vor seinen Augen. Und als sie dort vor ihm herbeigeführt wird, ruft er ihr noch letzte Worte zu und sagt, denke an den Herrn, du Gesegnete. Seine letzten Worte waren nicht, denk an mich oder ich liebe dich oder sonst irgendetwas. Er redet hier nicht mehr über sich, nicht über seine Mission, sein Leben. Seine letzten Worte waren nicht auf ihn oder auf ihr Leben bezogen, sondern auf Jesus. An ihn sollte sie denken. Zu ihm würde sie jetzt gehen und er freute sich für sie, dass sie das jetzt erleben dürfte. Nachdem also seine Frau gekreuzigt wurde und er es ansehen musste, war er selbst an der Reihe. Und er bat darum, nicht so gekreuzigt werden zu müssen wie Jesus, sondern mit dem Kopf nach unten umgekehrt, weil er sich nicht als würdig ansah, genau so sterben zu dürfen wie Jesus selbst. Und dieser Wunsch, er wurde ihm gewährt. Und so scheute Petrus am Ende seines Lebens keine Leiden. Er ging diesen Weg beständig, war stets bereit, diese Leiden auf sich zu nehmen und starb den Tod, den Jesus für ihn vorgesehen und vorausgesagt hatte. Aber auch in der Demut musste er wachsen. Früher sprachen die Jünger viel untereinander, wer von ihnen der Größte sei. Und Petrus war ein Spitzenkandidat in dieser Diskussion. Er war Wortführer und Klassensprecher und in dieser ganzen Diskussion ganz vorne mit dabei, das ist sicher. Und letzte Woche haben wir uns in diesem Versagen angesehen, dass er mit dem Versagen anderer Leute gerechnet hat, mit dem Versagen der anderen Apostel gerechnet hat, aber nicht mit seinem eigenen. Er dachte gut von sich. Er sah sich selbst groß an, hochmütig, egoistisch. Und nachdem er in diesem Stolz gefallen ist und gebrochen wurde, veränderte Jesus genau diese Eigenschaft in Petrus seinem Leben. Er musste an Demut zunehmen. Petrus schreibt diese Worte dann im ersten Petrusbrief. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Petrus, er selbst lernt dazu. Er muss Demut dazu lernen. Und er lernte die Lektion, dass Gott dem Stolzen widersteht, dass Gott sich dem Hochmütigen in den Weg stellt. Er erlebte das. Er musste in diesem Versagen zusammenbrechen. Gott widerstand Petrus, als er voll mit diesem Stolz war. Und Petrus musste lernen. Er musste lernen, sich vor Gott zu demütigen, sich unter seine gewaltige Hand zu begeben. Und erst dann bekam Petrus den Platz, den Jesus für ihn vorgesehen hatte. Den Platz, den Gott ihm geben wollte. Von diesem hochmütigen und stolzen, von sich selbst überzeugten Petrus ist später gar nicht mehr die Rede. Wir kennen ihn gar nicht mehr, weil Jesus ihn verändert hat, weil er neu gewesen ist. Jetzt, später, als er feststeht, entschlossen, bereit für die Leiden und demütig, da ermutigt er die Gläubigen. Er ermutigt sie, sich freiwillig und bereitwillig unter diese gewaltige Hand Gottes zu begeben. Aber diese Ermutigung dazu kann er erst aussprechen, als er selbst das erlebt hat. Als er selbst erlebt hat, was es bedeutet, sich vor Gott zu demütigen. Das sind drei Charaktereigenschaften. Wir könnten wahrscheinlich noch mehr herausfiltern, die Petrus in seinem Leben veränderte. Wie Jesus diese Eigenschaften in ihm veränderte. Petrus, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass Jesus jeden Menschen ändern kann. Petrus wurde zu dem er werden sollte. Von Simon zu Petrus. Und Jesus will das auch in uns bewirken. Er will auch, dass wir immer mehr so werden, wie er uns haben will. Dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn ehren in unserem Leben. Jesus, er gebrauchte die Schwächen. Er gebrauchte die Schwächen und verwandelte sie von Zeit zu Zeit in Stärken. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, Gott deine Schwächen ganz abzugeben? Sie nicht dauerhaft zu versuchen, selbst irgendwie schöner aussehen zu lassen, sie abzugeben, ihm ganz. Bist du bereit, dich trotz deiner Schwächen, die es dir schwer machen, für die du dich vielleicht schämst, die dir Mühe bereiten, dich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. In Petrus seiner Geschichte können wir neu Mut finden, dass Gott uns trotz unserer Schwächen annimmt, uns trotz unserer Schwächen an einen Platz gestellt hat, an dem wir sein dürfen, leben dürfen, dienen dürfen. und der uns mitten dort verändern kann, wo wir sind. Auch wenn wir manchmal vielleicht verzweifeln, manchmal traurig sind, manchmal nicht vorwärts kommen, manchmal es sich mehr anfühlt, als ob wir vielleicht Rückschritte machen würden. Aber das ist die Lektion, die uns heute präsentiert wird. Petrus war am Ende ein ganz anderer Mensch, ein ganz neuer Mensch. Und so erleben wir die Dinge, die wir erleben. Manchmal durch Versagen, manchmal durch Not, durch Schwierigkeiten werden wir verändert durch Jesus Christus selbst. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, wenn uns manchmal mehr so fühlen, als ob wir auf dem Stillstand wären, es nie so ist, sondern wir stets dort sind, wo Gott uns haben will. Die Frage ist, geben wir uns ihm dort ganz hin? Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken. Amen.